Wir haben im einen Lied gesungen, wir haben fest an dir, wir gehen noch lange nicht auf, wir sind zähe Siechen. Das ist nicht im Lied gestanden. Weil das Beste noch vor uns liegt. Und das ist heute das Thema. Ich weiß nicht genau, wer von euch alles Fußball-Weltmeisterschaft schaut. Wer ist mit mir? Fußball-Weltmeisterschaft? Hey, cool. Und da oben haben wir jetzt Schwingete, habe ich am Anfang schon gesagt. Und sage euch, die Leute haben alle ein Ziel. Alle wollen gewinnen. Alle wollen gewinnen, alle wollen das Ziel erreichen. Die Besten sind angekommen. Eine Medaille haben. Und ich habe das letzte Mal im Philipperbrief Kapitel 3, haben wir so den ersten Abschnitt angeschaut. Wir gehen heute in den zweiten rein und dort geht es auch um das Ziel. Kurzer Einschub. Wie kann ich einen Text gut erfassen? Das sind, glaube ich, etwa 12 Verse oder so. Wie kann ich einen Bibeltext gut erfassen? Da gibt es zwei Sachen. Das eine ist, probieren herauszufinden, was das Kernthema ist. Da kann man zum Beispiel so Fragen stellen, über wer wird etwas gesagt oder über was wird etwas gesagt? Und das zweite ist noch, probieren herauszufinden, was wird über das gesagt? Das ist das Thema. Was wird über das Thema gesagt, über das Kernthema? Also wenn wir nachher zusammen den Text einfach mal durchlesen, probieren das mal herauszufinden. Was ist das Kernthema? Und was wird darüber gesagt? Und was sind vielleicht nur Beispiele oder Bilder, die angefügt werden, um das ein bisschen illustrieren oder erläutern und so. Gut, das ist das Thema für heute. Leidenschaft, das Ziel verfolgen. Und wir steigen ein. Es geht nicht darum. Gut. Wir steigen ein beim Vers 12. Mit dem Vers 12 haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir haben einen guten Titel in meiner Bibel rein. Noch nicht am Ziel, aber ganz aufs Ziel ausgerichtet. Also, er sagt, es ist ja nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre oder vollendet bin. Aber ich setze alles dran und jage dem nach, um ans Ziel zu kommen und von diesen Sachen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwisterti, ich tue mir ja nicht einbilden, dass ich das Ziel schon erreicht habe. Aber eins mache ich. Ich lasse alles, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich auf das, was vor mir liegt, und ich laufe mit ganz Kraft dem Ziel entgegen. Um den Siegespreis überzukommen, der Preis, wo in der Teilhabe der himmlischen Welt besteht und zu dieser Welt hat Gott uns berufen in Jesus Christus. Wir alle, wo der Glauben an Christus zu geistlich reifen Menschen macht oder vollkommenen Menschen, wollen uns ganz auf das Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung im einen oder anderen Punkt ein bisschen davon abweicht, Gott wird euch dort innen dann schon noch die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auch von keinem Fall abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, die das gleiche Vorbild abgeben wie ich. Denn viele leben ganz anders. Ich habe euch schon oft von ihnen gewarnt und ich kann auch jetzt nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde vom Kreuz von Christus und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre Begierden und sie sind stolz auf Sachen, für die sie sich eigentlich schämen sollten. Das Einzige, was sie interessiert, das ist die irdische Welt. Wir dagegen, wir sind Bürger vom Himmel. Und vom Himmel her erwartet mir auch unseren Retter Jesus Christus, der Herr. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, wo Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Und er hat auch die Macht dazu. Genauso, wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Also, das soll eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe, nach denen ich mich von ganzem Herzen sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz und der Lohn für alle meine Mühe. Okay, das Kernthema ist einfach, oder? Um was geht es in dem Abschnitt hinein? Über was oder wer wird etwas gesagt? Was extra noch fett gemacht? das Ziel, oder? Er redet vom Ziel. Und dann redet er darüber, wie man das Ziel kann erreichen kann und was es braucht und so. Kommt etwa fünfmal kommt das vor. Er tut sich, vor allem in den ersten drei Versen, tut er sich ziemlich fest wiederholen. Ja, das letzte Mal schon braucht das Bild, wenn du den Nagel einschlägst. Damit du richtig sitzt, braucht es, je nachdem wie gut das bist, ein paar verschiedene Schläge, oder? Und das macht er auch in diesen Versen, oder? Er kommt immer wieder darauf zurück und sagt, hey, das Ziel und so, und genau. Um das vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, er sagt, es ist eigentlich der Siegespreis, oder die Krone, oder die Teilhaberschaft an der himmlischen Welt. Und zum Siegespreis sagt er mal seinem jungen Nachwuchsleiter, Timotheus, gewinne den Siegespreis. Und dann denke ich, ja, was ist das? Das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Und etwas weiteres, was für uns vielleicht ein bisschen fremd ist, mir ist das zumindest so gegangen, vom Himmel her erwarten wir unseren Retter, das geht ja noch. Jesus wird unseren Körper umwandeln. So, als unser Körper genau gleich wird sein wie der Auferstehungskörper von Jesus. Hey, ich bin immer wieder echt erstaunt, wenn ich Leute frage, ob sie sich auf den Himmel freuen, was für ein dünnes Süppli das dort herkommt. Ich weiß, wenn ich das vorbereitet habe, ich dachte, müsste ich zuerst das Ziel farbig bunt malen und der Martin könnte noch Zeichnung machen, die anderen könnten das Thema tanzen, keine Ahnung. Wirklich, wirklich. Und ich habe gefragt, hey, freust du dich auf den Himmel? No. Ich glaube, über grosse Strecken fehlt uns einfach das Bild vom Himmel. Und niemand kann sagen, dass die Bibel nichts oder fast nichts hergibt von dem. Das stimmt so überhaupt nicht. Und ich habe mir überlegt, hey, wie ist das, wenn ich mich nicht so auf den Himmel freue, dann versuche ich möglichst viel aus dem Leben rauszuholen. Weil das Leben, das ist das, was ich jetzt habe, oder? Und dann quetschen wir das Leben aus und hoffen, dass der Saft uns gut tut. Oder du weißt, wie das ist, wenn jemand kein Ziel hat, mit einem Schiffli unterwegs ist, dann dümpelst du so ein bisschen auf dem See rum, oder? Lass einmal die Ruder sinken, hast den Kopf in die Sonne. Ziellos. Wir Charismatiker, wir sind immer ganz stärker so ein bisschen auf den Auftrag geschienen, oder? Was wir auf dieser Erde noch alles tun sollten. Wir haben es auch gesungen, oder? Schreib Geschichte mit uns und so. Aber das mit dieser Ewigkeit und dem ewigen Leben und dem Himmel und dort dann sein und so, manchmal hat das Gefühl, das ist so etwas stief, mütterliches, väterliches. Also geht es auch so. Ich meine, das ist wirklich eine Beobachtung. Okay, lass uns mal schnell in Vers 12 hineingehen. Er sagt, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht habe. Er greift wieder zurück, also er muss vorher ein paar Sachen erwähnt haben, dass er nachher kann sagen, ich habe das alles noch nicht erreicht. Darum lassen wir es ganz kurz zurückswitchen in den letzten Sonntag hinein. Im ersten Teil von Philipper 3 bringt er so ein paar Sachen an. Er, der schon 25 Jahre oder länger mit Jesus unterwegs ist, sagt, hey, die Ziele, die Etappenziele, die sind immer noch für mich immer noch aktuell. Also, es ist mein tiefster Wunsch, mit Jesus verbunden zu sein. Wenn das schon Fakt ist, dann musst du es nicht mehr wünschen, oder? Er ist nach wie vor unterwegs. Er sagt, ich will Christus immer besser kennenlernen. Er, der so eine krasse Bekehrungsgeschichte gehabt hat und überhaupt ein wilder Kerl gewesen ist. Er sagt, ja, Jesus soll mein ganzer Stolz sein. Das ist das, was ich allen zeigen und allen erzählen will. Er hat wirklich die Perle gekauft mit seinem Vermögen oder den Schatz im Acker gefunden und sagt, hey, das ist es, ich habe das fest. Dann sagt er, ja, ich will die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in meinem Leben erleben. Ich auch, cool. Das ist ziemlich viel Power, oder? Und dann sagt er aber auch, ich will aber auch an den Leiden teilhaben von Jesus. So, dass ich ihm bis ins Sterben ihnen ähnlich werde. Und das ist jetzt ein schwieriger Teil. Gell? Eben Kraft, wenn wir alle, aber das Leiden nicht unbedingt. Und er sagt, ich will mit Jesus so verschmolzen sein, dass das völlig deckungsgleich ist. Und am Schluss, das ist auch ein ganz toller Satz, sagt, ja, der Gewinn, nach dem ich strebe, bist du Christus. Also, wenn er im Vers 12 sagt, hey, das habe ich alles noch nicht erreicht, abschliessend, ich bin unterwegs. Aber ich setze alles dran, oder in einer anderen Übersetzung heisst es, ich jage diesen Sachen noch, als Ziel zu kommen, von diesen Sachen Besitz zu ergreifen. Also es gibt eine gute Art von Besitz ergreifen, oder? Man kennt das auch negativ, Leute, die besitzergreifend sind, die dich völlig einnehmen wollen und besitzen, da können sogar Ehepartner sein. Er sagt, ich will das wirklich ergreifen als Besitz, genauso wie Jesus mich ergriffen hat. Dann sagt er, Geschwister, ich tue mir nicht einbilden, dass ich es schon erreicht habe. Aber eins mache ich. Ich lade das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und ich laufe mit ganzer Kraft zum dem Ziel entgegen, um den Siegespreis überzukommen. Der Preis, der dort drin besteht, dass wir Anteil haben an dieser himmlischen Welt, dass wir Erben sind, und Gott hat uns dort berufen in Jesus Christus. Also ich lasse bewusst alles hinter mir. Eigentlich, ich habe gesagt, man könnte sich fragen, wenn man den Text anschaut, was ist das Kernthema? Und was wird noch über das Thema gesagt? Und das gehört jetzt da drin hinein, oder? Eben nochmal im Vers 12. Ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen. Oder Vers 13. Ich lasse alles, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Jesus sagt das auch mal. Er sagt, hey, wer seine Hand und Pflug leidet und zurückschaut, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Ich muss mir heute sagen, hey, wer Auto fährt und hinterher schaut, der ist nicht geeignet für den Strassenverkehr. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht dankbar zurückschauen soll. Ich bin mal recht verschrocken. Einer, den ich kenne aus der Therapie, ein ehemaliger Drögler und so, der hat gesagt, ja, schau nie zurück und so. Es heisst ja in der Bibel, wir sollen ja nicht zurückschauen. Dann haben gesagt, ja, aber zum dankbar sein, musst du manchmal zurückschauen. Und er hat das für sich völlig falsch ausgelegt und vehement verteidigt und so. Wir sollen nicht zurückschauen, indem wir Sachen nachtrauern, die vielleicht mal schön gewesen sind. Oder Sachen nachtrauern, die uns wehgetan haben. Aber zurückschauen, zum dankbar sein, das ist völlig okay. Und ich weiß gar nicht, ob ich das mal hier erzählt habe. Ich habe mal so ein ganz einschneidendes Erlebnis gehabt, diesbezüglich wegen dem Zurückschauen. Unsere Gemeinde, wir sind 2005 und 2006, war es da rappelvoll gewesen. Und heute nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, wenn es um die Entwicklung oder die Zukunft der Gemeinde geht, bin ich immer wieder dort hinten gewesen. Ich habe immer wieder das vorgenommen zum Vergleichen. Und was passiert? Ich bin in der Gegenwart traurig, vielleicht enttäuscht, vielleicht mit Resignation zu kämpfen. Und das ist mir dauernd passiert. Ich habe dann das Gute, eben, man kann auch Verletzungen nehmen, aber ich habe dann das Gute, vielleicht vermeintlich Gute, das da war, angezogen und mit der Gegenwart verglichen und das hat mir nicht gut getan. Und dann in einer Gebetszeit mit anderen zusammen hat mir Gott das wirklich gezeigt. Ich habe gesagt, hey, das ist einfach nicht gut. Wie heisst es da rein? Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich tue das nicht immer wieder in die Gegenwart reinziehen. Und dann habe ich mich wirklich entschieden und gesagt, okay, Jesus, ich werde das nicht mehr machen. Ich werde das nicht mehr anziehen, zum Vergleich anstellen. Sondern ich werde dankbar sein fürs heute. Das war wirklich ein heiliger Moment gewesen. Und der wirkt im Fall. Und ich weiss, alle die unter uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, alle die unter uns, die wirklich dem Ziel nachjagen, die einerseits den Auftrag leben wollen, sich aber auf den Himmel freuen und schon vieles probiert haben, und dann nach vielen, vielen Jahren merkst du, hey, ein rechter Teil von dem, wo du vielleicht deine Hoffnung draufgesetzt hast, hat sich nie eingestellt. Und dann, anstatt dass aus dieser Bibel heraus schöne Blumen wachsen, wächst dort aus einer Enttäuschung, Hoffnung tut sich verflüchtigen und man muss sich überlegen, soll ich jetzt den Battle anrühren und das Spielfeld verlassen oder gehe ich mit dem ins Kämmerli und schreie zu Gott, oder? Wenn du noch nicht so lange im Glauben unterwegs bist, dann kennst du das wahrscheinlich nicht so. Aber wenn du jahrzehntelang mit Jesus unterwegs bist und wirklich im Geschirr gelegen bist, so wie ein Ross, und gezogen hast und gefunden hast, ich will alles, was Jesus verheißen hat, dann wirst du um so einen Moment nicht rumkommen. Und darum, das ist sehr gut von Paul, ich lasse alles, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Das sind wirklich auch Entscheidungen. Also Verletzungen oder gute Zeit. Das kann beides sein. Und dann sagt er, und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Hätte er schreiben können, ich konzentriere mich auf das, was vor mir liegt. Das sind immer so kleine Wörter, die uns wie ein Kick geben. Sagt ich völlig. Ich konzentriere mich völlig. Ich bin so etwas von fokussiert, dass mich fast nichts abhalten kann. Ich habe wie Tröster, wenn man so Scheuklappen, dass sie nur vorne sehen. Also, die tust du die wieder aufmachen. So, oder? Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Also ich tue meine Ressourcen, stecke ich dort rein, meine Zeit, mein Geld. Und Gott weiss, wenn du zum Beispiel vier Kinder hast. Er weiss alles. Du in deinem Rahmen rein. Es geht nicht darum, dass du dich mit jemandem vergleichst. Sondern sag, hey, in meinem Leben, in meinem Setting, in meinem Umfeld, wie kann das dort einen Ausdruck finden? Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis überzukommen. Berufung von dieser himmlischen Welt. Und dann stimmt das irgendwie nicht wirklich. Okay. Das ist übrigens ein Bild. Das was da Paulus da ein bisschen bringt, das ist etwas, ein Vergleich, den er mir öfters bringt. Das ist das Bild vom Wettkampf. Haben wir jetzt gerade hier oben. Das Bild vom ein Rennen vollenden. Das Bild, das nimmt er immer wieder an. Irgendwie finde ich es noch ziemlich anstrengend. Hey, und dann ist die Zeit vom Balkon. Dann ist die Zeit zum Chillen, mal zum Abhängen. Da kommt so eine Intensität, oder? Und dann im Vers 15, nein, jetzt geht es irgendwie, heute bin ich nicht so konzentriert, so. Vers 15 sagt er, alle, die durch Jesus zu geistlich reifen Menschen gemacht worden sind, wir wollen das ganz aufs Ziel ausrichten. Er kommt, das ist jetzt das fünfte Mal, dass er das irgendwie bringt. Und dann sagt er, und solltet ihr das ein bisschen anders sehen, heisst die eine Übersetzung rein, hey, das macht nichts. Gott wird euch ganz bestimmt noch alles zeigen, was ihr müsst wissen. Und dann kommt der nächste Punkt, wie der Umgang mit dem Ziel. Er sagt dann, aber von all dem, was wir schon erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall abbringen lassen. Und alle, die mit Jesus schon lange unterwegs sind, hey, ihr habt Sachen erreicht. Ihr habt zugenommen Erkenntnis, ihr habt zugenommen an Lebenserfahrung, an geistlichen Einsichten. Und er sagt, hey, das müsst ihr unbedingt behalten. Und das Verrückte ist schon, dass wenn du das Ziel aus den Augen verlierst, dass die Sachen so dahin bröseln. Und dann sagt er, folgt alle meinem Beispiel, Geschwisterti, und ich habe das letzte Mal gesagt, er hat manchmal so ein bisschen einen Touch von sagen, Paulus, du hast auch einen grossen Stock auf dich. Oder? Ich bete mehr als alle anderen in die Zunge. Ich habe mehr geschafft als alle anderen Apostel. Folge meinem Beispiel. Und dann habe ich dann, als ich den Text nochmal durchgelesen habe, habe ich gemerkt, aha, so meint er das. Er sagt, hey, folge meinem Beispiel und all denen, die so unterwegs sind wie ich, und folge nicht den anderen. Das ist der Punkt, oder? Es sind nämlich viele, leben ganz anders. Die gehen auf in dieser Welt. Und er sagt, es sind Feinde vom Kreuz. Und die Frage ist schon, was hast du für Vorbilder? Was habe ich für Vorbilder, oder? An wem orientiere ich mich? Orientiere ich mich an einen Paulus und anderen Grössen? Oder orientiere ich mich an den anderen? An der Lust von dieser Welt? Keine Ahnung. Wie man sie antrifft im Fernsehen oder sonst irgendwo. Und dann im Vers 20 und 21 sagt er, und dann macht wieder mir dagegen, also das sind die anderen, oder, die in der Welt das Leben suchen, aber mir dagegen sind Bürger vom Himmel und wir erwarten vom Himmel her unseren Retter Jesus Christus. Da geht es wieder um das Ziel. Und dann sagt er, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wir werden seinem eigenen Körper gleich gemacht, ein Körper, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Und da kommt so wie ein Zusatz, auch um nochmal zu schauen, wie wir einen Text auseinandernehmen können. Das ist einfach noch eine Erklärung. Er sagt, apropos Macht, oder? Der Jesus, der hat ja eben genau Macht, nicht nur unseren neuen Körper zu geben, sondern das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Er ist ziemlich mächtig. Falls du das noch nicht gewusst hast. Er ist ziemlich mächtig. Das mit dem Körper ist interessant. Die zwei Verse sind eine Zusammenfassung vom 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 sind 60 Verse. Und es geht dort nur um Auferstehung und so weiter. Hey, ein paar Sachen dort raus. Die Auferstehung von Jesu Christi als Kernstück vom Evangelium. Das steht im Kapitel 15, 1. Korinther. Die Auferstehung von den Toten. Wie genau läuft das? Auferstehungshoffnung und christlichen Alltag. Der Körper vom Auferstandenen und die Auferstehung endgültiger Sieg über den Tod. Also wenn du mal wissen willst, wie denn das genau läuft, musst du wirklich mal 1. Korinther 15 lesen. Das ist sehr spannend, sehr aufschlussreich. Und ich habe das Gefühl, uns irgendwie nicht so nahe. Neuer Körper. Weißt du, vielleicht bist du mit dem Körper total zufrieden. Oder gehörst du denen, wenn man von dir ein Foto machen will, nein, nächstes Mal, willst du noch Make-up und Frisur richten? Einen neuen Körper bekommen, denke ich, okay. Ist das wirklich so lukrativ? Ist das so wichtig? Für die unter euch, die krank sind oder Altersgebrechen haben, denken ihr vielleicht, hey, cool, neuer Body. Ein neuer Körper. Gleich, Jesus ist auferstanden und geht in der Auferstehungsgeschichte so ein paar Sachen, lange mich nicht an, ich bin noch nicht im Himmel gewesen und. Die einen, die ihn gar nicht erkannt haben, kann man sich fragen, hat das auch mit dem neuen Körper zu tun gehabt? Gut. Vers 20 und 21, Zusammenfassung 1. Korinther 15. Und eine Frage, die mich auch beschäftigt hat, was ist denn überhaupt die Motivation, dem Ziel nachzujagen? Was ist die treibende Kraft? Und ich glaube, es gibt zwei Sachen. Kennt ihr die Redewendung Zuckerbrot und Peitsche? Oder? Ich glaube, Peitsche steht auf das Gesetz. Also wenn ich den immensen Druck in mir haben. Aber Peitsche, das Gesetz ist Peitsche. Und das Zuckerbrot, das ist eigentlich Jesus, oder? Das Ergreifen sie von Jesus. Peitsche treibt, das Zuckerbrot zieht. Und es ist unsere Liebe zu Jesus, die uns eigentlich ziehen sollte. Zu überwinden machen, um den Siegespreis überzukommen. Und in Hebräer 12,2 heisst es auch, wir sollen unseren Blick auf Jesus richten. Weil er uns im Kampf vorangegangen ist. Wir sollen unseren Blick auf Jesus richten, weil er da oben im Sagmal den Sieg davongetragen hat. Wir sollen uns auf Jesus ausrichten, weil er im Finale von der Fußballweltmeisterschaft gewonnen hat. Er ist der Vorläufer von unserem Glauben. Der Wegbereiter heisst, der uns vorangegangen ist, das Ziel. Also ich glaube, es gibt noch eins, es ist wirklich unsere Sehnsucht nach Jesus, unsere Sehnsucht nach dem Ort, wo er jetzt ist, und er sehnt sich nach uns. Er sagt, ich lasse nicht verweist zurück, ich komme wieder, ich schicke euch den Heiligen Geist. Gut, lass mich das kurz zusammenfassen. Ich habe heute noch einen Sprecher eingeladen, Poetry Slam. Zum Schluss tut die ganze Predigt super zusammenfassen. Nochmal kurz, wie sollen wir uns verhalten im Blick aufs Ziel? Das weiß ich gar nicht. Hol dann irgendwie noch Folie nochmal. Genau. Er sagt, hey, sind ganz ausgerichtet aufs Ziel. Und ich bin überzeugt, dass wir alle das immer wieder brauchen. Sagen, hey, bleib fokussiert. Bleib fokussiert. Auch wenn das Leben total Stress ist, bleib fokussiert. Setz alles dran, ans Ziel zu kommen und von diesen Sachen Besitz zu ergreifen. Alles, was hinter uns liegt, bewusst zurücklassen. Völlige Konzentration auf das, was vor uns liegt. Und dem Ziel mit ganzer Kraft entgegenlaufen. Und von dem, was wir bis jetzt erreicht haben, nicht ablassen, sondern das behalten. All die Meilensteine, all die Etappensiege, all die Trophäen, die wir gesammelt haben, die in unserem Gestell stehen. Vom Himmel her unseren Retter erwarten, Jesus Christus, der Herr, und treu zu ihm halten. Also ich merke, das ist ein rechter Zug drin. Also ich merke, ich muss wie selber sagen, hey, will ich dermassen wie der Paulus? Will ich dermassen auch so? Er fordert uns zünftig raus. Okay, gut. Dann lade ich euch ein. Die Frau, die wird den Nagel ein paar Mal zünftig einschlagen.
Wenn Jesus heute wieder käme, wer ist das, wonach ich mich sehne? Oder denke ich oft an Dinge, die morgen sind? Verlebe ich in Träumereien wie ein Kind gespannt an das Warten, dass mein Leben jetzt startet? Und in meinem Alltag, oft am Wandern, setze ich hart auf den Gedankenstrich. Ende da, wo es enden sollte, noch lange nicht, weil das kann ich gut. In meinem irdischen Hamsterrad spazieren, tägliche Kreise um mich ziehen und den Blick dabei verlieren, dass man als Fremdling eigentlich nicht ruht. Denn da, wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende in sich. Denn ewig ist dieses Leben hier unten sicher nicht. Was sollte es bedeuten, wenn Jesus daher spricht, betet und wacht, denn der Sohn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht? Wie viel Zeit habe ich denn wirklich verbracht, zu flehen mit größter Dringlichkeit, wenn Jesus dann käme? Wäre ich bereit? Und vielleicht verspüre ich diesen Frust, dass ich nicht will, dass dieses Leben endet. Aber mal angenommen, dass ich da, wo es endet, etwas viel Besseres finde. Dass ich dichter bin und siehst du, da stehe ich wieder wie ein Kind, erwarte, dass morgen alle Sorgen anders sind. Und während ich auf ein irdisches Morgen warte, den Tag in meiner Zuversicht starte, redet Gott von einem Morgen, das sich leugnet, denn wie oft nehme ich ihn ernst, wenn er spricht, erwarte mich heute. Ich erwarte viel, aber was ich oft nicht erwarte, ist das Ziel, ist die Ankunft des Herrn, auch wenn er offen warte, sie sei nicht mehr fern, stehe ich nicht jeden Tag auf dem Turm meiner Warte, Augen zum Himmel gerichtet, voll Hoffnung, dass der Himmel sich lichtet. Wenn Jesus heute käme, wobei würde er mich dann finden? Würde ich die Welt überwinden, meine Sünden hinter selbstgemachten Blättern verstecken und denken, dass wenn sie niemand sieht, wird er sie auch nicht entdecken? Scherzen, die ich so oft mache, keine Ewigkeit steckt. Denn mitten im Herzen stecken verdeckte Gedanken und wenn sie jemand sehe, wird man denken, ich hätte nie von der Liebe Christi geschickt. Und wie wär's mit der Liebe? Weil ich auf einmal merken würde, dass ich die Zeit, die noch bliebe, auskosten müsste. Nicht zur Befriedigung meiner Liste, sondern weil ich im Herzen genau wüsste, dass meine Liebe bis jetzt niemanden in Staub versetzt und kein Zeugnis dafür gibt, wen meine Seele wirklich liebt. Heute erwarten, wie viele Arten von Projekten würden wir starten, um auf einmal zu bezeugen, dass wir unsere Zeit nicht vergeuden. Ja, wir sind bereit, den Herrn zu erwarten, rufen wir mit Worten, selten mit Taten, denn um ehrlich zu sein, ist meine Sehnsucht nach ihm oft so klein und unweigerlich frage ich mich, wenn ich Jesus doch liebe, wie kann das sein? Denn klingt es nicht fromm, wenn ich singe, Vater, komm und gleichzeitig denke, aber bitte erst am Ende meines Lebens. Denn bis zum Ende meines Lebens will ich einiges erleben und versprochen, auf Umwegen werde ich dir am Ende mein Leben geben. Denn heute verschiebe ich vieles auf morgen, denn die Zeit, die du mir heute gibst, würde ich mir lieber borgen und selber gebrauchen. Aber versprochen, später werde ich missionieren, zerbrochen von deinem Thron resignieren und endlich kapieren, dass wenn ich dir mein Leben gebe, ich alles gewinne. Später habe ich Christi Sinn, werde mehr beten und vergeben, nicht jetzt, weil du nicht kommst, denn würdest du kommen, wärst du entsetzt, dass man die Talente, die du uns anvertraust, so wenig schätzt. Später werde ich mehr lieben, mehr für dich geben, öfter deinen Namen bekennen und mich von allen Sünden trennen. Ich weiß zwar, dass es vielleicht damals schon Zeit war, alles zu geben, aber eben weil ich denke, dass du heute nicht kommst, nach 2000 Jahren habe ich meine Talente vergraben, dann ist es nicht besser, wenigstens eins zu haben? Im Grunde genommen reicht es doch, dass wenn ich jemanden notleiden sehe, ich Notiz von ihm nehme. Und wenn mein Bruder leidend am Wegrand liegt, ich noch überlege, ob ich damit durchkomme, dass man 2 Meilen weit weg von ihm geht, weil da, wo Liebe sein sollte, ist nur diese Kälte. Ein bedachtes Schweigen meines Herzens und ich spüre nur selten, dass das Leid meines Nächsten einen Schmerz ist. So ziehe ich gebannt meinen Weg von dann und hoffe, der Herr hat es nicht gesehen. Kommt nicht wie ein Dieb in dieser Nacht, denn ich weiß, dass wenn man Gutes nicht tut, hat man ihn erneut ans Kreuz gebracht. und Jesus. Bevor du kommst, wollte ich eigentlich Karriere machen. Eine Familie gründen und Orte bereiten, denken Menschen noch leise und geben selbst den Beweis, dass wir in unseren Zeiten nicht auf Jesus vorbereitet sind. Bist du ein toller Knecht? Ist deine Umkehr zu ihm echt oder sagt Gott am Ende, ich kenne dich nicht, denn du liebtest nicht ihn, sondern liebtest dich. Und dann bist du deinen Lohn empfangen. Bist ohne den Schöpfer den Weg gegangen, denn er wollte sein, dein treuster Freund, doch du sahst ihn nur als bedrohlichen Feind. Obwohl er noch starb, für deine Last hast du dann zuletzt deine Chance verpasst. Drum stelle die Frage, ist Christus dein König, denn sonst wird er sein, dein Richter auf ewig. Ich denke oft an Dinge, die morgen sind. Vernehme ich in Träumereien wie ein Kind, doch ich will nicht mehr unmündig sein. Lebe im Heute, sodass ich meine Zeit nicht vergeude, denn vielleicht wird er uns heute noch heilen. Denn diese Welt ist nicht unser ewiger Aufenthalt. Und bis die laute Posaune erschallt, wie würde es sein, wenn wir rufen, Herr, komm bald. Wenn Jesus heute käme, wäre es das, wonach ich mich sehne?
Könnte es sein, dass Jesus im Laufe des Gottesdienst zu dir geredet hat? Da zum Herz. Sollte das der Fall sein, dann würde ich dir Mut machen, das festzuhalten. Ihr wisst, wie flüchtig das die Sachen sind, oder? Kurz betroffen, kurz aufgeschreckt. Gehen wir raus, trinken einen Kaffee, gehen in den Sonntag. Aber so sollten wir nicht darauf reagieren, wenn Gott auf irgendeine Art zu uns redet. Manchmal hat er dann gerne Antworten. Und da möchte ich wirklich Mut machen. Wenn da irgendetwas ist, halt es fest und überleg dir, was du mit dem machst.